Ich begrüße Sie auch wieder herzlich zu dem zweiten Vortrag heute Abend mit dem Thema, man liest es dort, die erstaunliche Präzision der Bibel. Es geht also heute Abend wieder um ein Buch, zum Teil um etwas, was in diesem Buch steht, um einzelne naturwissenschaftliche Aussagen, auch um ein, zwei, drei geschichtliche, historische Aussagen in diesem Buch. Und auf die Prophetie, auf die Voraussagen bin ich ja schon gestern Abend eingegangen. Das heißt, wir werden uns heute Abend in erster Linie mit diesen zwei ersten Punkten beschäftigen und werden einmal gucken, ob die Bibel ein präzises oder ein unpräzises Buch ist, ob die Bibel ein Buch mit Fehlern ist oder ob die Aussagen in der Bibel tatsächlich wahr sind. Ich möchte gerne zu Beginn, wie auch gestern Abend, zunächst mal einen Vers aus der Bibel an sich vorlesen. Und da schreibt der Apostel Paulus an die Thessalonicher in 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Und darum danken auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch den Glaubenden wirkt. Also eine klare Aussage haben wir hier, dass der Apostel Paulus sagt, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und wenn wir jetzt noch im Titusbrief lesen, dass Gott jemand ist, der nicht lügen kann, dann muss die Bibel ein Buch der Wahrheit sein. Obwohl heutzutage gibt es natürlich viele, die die Bibel in Frage stellen. Und wer kennt nicht all diese Artikel, die dort abgebildet sind? Die Bibel, ist das ein Mythos? Was geschah wirklich? Oder in Georeligion, was die Bibel verschweigt? Wer war Jesus? Die großen Mythen der Bibel. Forscher entschlüsseln die Mythen der Bibel. Also die große Frage ist, sind das Fantasiegeschichten, was wir in der Bibel haben? Oder ist die Bibel tatsächlich die Wahrheit? Und haben wir Hinweise dafür, dass das Wort Gottes wahr ist? Und das ist eben das, was wir uns heute Abend ein klein wenig angucken wollen. Also noch einmal, wenn Gott ein Gott ist, der nicht lügen kann, und die Bibel ist das Wort Gottes, dann muss im Endeffekt die Bibel wahr sein. Dann muss die Bibel einzigartig sein. Dann muss die Bibel ein ganz präzises Buch sein, ohne irgendeinen Widerspruch. Und noch einmal, das werden wir uns ein klein wenig angucken. Wir werden uns die Naturwissenschaft angucken. Wenn die Bibel etwas über die Natur sagt, dann muss das mit den gesicherten Erkenntnissen der Naturwissenschaft übereinstimmen. Also wenn die Bibel naturwissenschaftliche Aussagen hat, völlig egal wie alt die sind, dann muss das mit den Erkenntnissen, mit denen, die gesichert sind, mit gesicherten Erkenntnissen, muss das Hand in Hand gehen. Wenn die Bibel etwas über Geschichte sagt, über geschichtliche Ereignisse, dann müssen ihre Aussagen mit gesicherten archäologischen Ergebnissen übereinstimmen. Ich sage extra mit gesicherten, nicht mit irgendwelchen Theorien oder mit irgendwelchen Möglichkeiten, sondern mit Dingen, die wirklich auch durch Beweise oder wie auch immer durch Funde ganz klar ausgesagt werden. Und das Dritte gilt natürlich auch für die Prophetie der Bibel, was wir gestern gesehen haben. Wenn die Bibel etwas über die Zukunft sagt, dann müssen diese Voraussagen auch genauso in Erfüllung gehen. Noch einmal, auf diesen Punkt brauche ich heute Abend nicht mehr einzugehen. Das haben wir gestern ausführlich gesehen. Das heißt, Wissenschaft, Geschichte, Prophetie, in all diesen Punkten muss die Bibel einzigartig und präzise sein. Oder anders ausgedrückt, sie darf keine Fehler beinhalten. Jetzt kann ich natürlich heute Abend nicht jede naturwissenschaftliche Aussage der Bibel behandeln. Und ich kann auch nicht jede geschichtliche Aussage der Bibel behandeln. Aber ich werde ein paar Beispiele bringen und werde daran zeigen, was die Bibel für ein außergewöhnliches Buch ist. Im Psalm 111 haben wir einen sehr schönen Vers und daran sieht man auch, dass die Bibel nicht wissenschaftsfeindlich ist, denn da lesen wir in Vers 2, groß sind die Taten des Herrn, sie werden erforscht von allen, die Gefallen an ihnen haben. Das heißt, wenn wir Naturwissenschaftler sind und wir beschäftigen uns mit der Schöpfung, dann ist das etwas, was die Bibel ganz klar von uns fordert. Denn wenn wir das aufrichtig tun, dann sehen wir darin etwas von der Größe eines Schöpfers. Dann sehen wir die Hand eines Schöpfergottes, der das alles gemacht hat. Nun, wir haben verschiedene Aussagen über Naturwissenschaft in der Bibel und ich bringe mal zwei, drei aus dem Universum. Und das Erste, was wir dort finden, und das ist sehr erstaunlich, da sagt uns nämlich die Bibel, dass die Zahl der Sterne nicht zu zählen ist. Gott sagt das einmal zu Abraham in 1. Mose 15, lesen wir das. Und Gott führte ihn, das ist Abraham, hinaus und sprach, blicke doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Also vom Prinzip her sagt Gott zu Abraham in einer sternenklaren Nacht, geh hinaus, guck zum Himmel und versuche mal die Sterne zu zählen, die du siehst. Etwas später sagt Gott zu Jeremia, wie das Heer des Himmels, das sind die Sterne nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen werden kann. Das heißt, Gott sagt in seinem Wort ganz klipp und klar, schon 2000 vor Christus, dass die Zahl der Sterne nicht gezählt werden kann. Und das Interessante ist, das war völlig konträr zu jeder wissenschaftlichen Erkenntnis damals. Man muss sich mal so etwas Kühnes, etwas so Mutiges vorstellen. Die Wissenschaftler in der damaligen Zeit, die hatten die Sterne gezählt und die kamen auf ungefähr 3000 Sterne. Und da sagt die Bibel in der gleichen Zeit, die Zahl der Sterne ist nicht zu zählen. Also eine Aussage, die völlig konträr, völlig im Gegensatz zur damaligen wissenschaftlichen Erkenntnis war. Und man sieht an dieser kleinen Übersicht hier, wie lange man von 3000 Sternen ausging. Nämlich von ungefähr 3000 vor Christus bis 1500 nach Christus. Also in einer Zeitspanne von 4500 Jahren ging man davon aus, dass die Zahl der Sterne bei 3000 liegt. Und es gibt einige Keilschrifttafeln, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben und wo wir erfahren, dass die Sterndeuter damals die Sterne gezählt haben. Dann baut Galileo Galilei das erste Fernrohr. Er guckt zum Himmel und man fängt wieder an, die Sterne zu zählen, ungefähr 1600 nach Christus, und man kommt auf 30.000 Sterne. Das ist schon das Zehnfache, aber immer noch ohne Probleme abzählbar. Dann hat es nochmal ungefähr 250 Jahre gedauert bis Mitte des 19. Jahrhunderts und da kommt die berühmte Bonner Durchmusterung. Und wieder fing man an, den Himmel abzuzählen und genauer geht es nicht. Man kommt auf 324.198. Also noch genauer kann man die Sterne nicht zählen und ein ganz klarer Widerspruch zu dem, was in der Bibel steht. Und wer hat recht? Die Naturwissenschaft oder die Bibel? Es gibt viele Menschen, die glauben heutzutage nur an die Naturwissenschaft. Und die gehen davon aus, dass die Naturwissenschaft alle Fragen des Lebens beantworten kann. Und ich sage Ihnen als Naturwissenschaftler, dass das falsch ist. Die Naturwissenschaft kann nicht alle Fragen des Lebens beantworten. Wenn ja eine herrliche Sahnetorte vor mir stünde, dann könnte ich natürlich den Ernährungswissenschaftler holen und er würde mir sagen, ab dem wievielten Stück ich zunehme. Ich könnte den Chemiker fragen, der könnte mir erklären, was da chemisch alles passiert, wenn eine solche Torte gebacken wird. Ich könnte den Physiker holen, der könnte mir von mir aus die Dichte dieser Torte berechnen. Der Mathematiker das Volumen und der Biologe, der wird mir sagen, was passiert, wenn sie schlecht wird. Sind damit alle Fragen beantwortet? Ich könnte all diese Leute fragen. Ich habe noch eine Frage an euch. Warum hat meine Tante Eulalia diese Torte gebacken? Und dann würden sie da alle stehen und keiner kann mir diese Frage beantworten. Ein ganz einfaches Beispiel aus dem täglichen Leben. Die Naturwissenschaft kann nicht alle Fragen des Lebens beantworten. Sie kann einige beantworten, aber die Frage nach dem Warum kann sie in der Regel nicht vernünftig klären. Also die Naturwissenschaft kann nicht alle Fragen beantworten. Und die Naturwissenschaft irrt auch in diesem Punkt. Denn heute im 21. Jahrhundert wissen wir, dass die Zahl der Sterne wirklich nicht zu zählen ist. Man geht heute von ungefähr 10 hoch 23 Sterne aus. Tendenz steigend. Es gibt schon Veröffentlichungen, die liegen bei 10 hoch 24 Sterne. Versuchen Sie es gar nicht erst. Wenn Sie jede Sekunde einen Stern zählen würden und Sie würden 100 Jahre alt werden und alle 7 Milliarden Menschen würden helfen, jeder wäre ungefähr 20.000 Jahre dran, um zu dieser Zahl zu kommen. Es ist völlig unmöglich. Einfach mal ein ganz kleines Beispiel, das uns zeigt, wenn die Bibel etwas über Naturwissenschaft sagt, obwohl das ein so altes Buch ist, ein Buch, das zum Teil über 3.500 Jahre alt ist, dann sagt die Bibel wohl die Wahrheit. Mir ist völlig klar, dass wenn es um die Entstehung des Lebens geht, dass es natürlich viele Naturwissenschaftler gibt, die von Evolution, von zufälliger Lebensentstehung ausgehen. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Das ist nicht bewiesen. Kein Mensch kann Evolution beweisen. Es ist eine Möglichkeit, wo das Leben herkommt, wenn ich davon ausgehe, dass es Gott nicht gibt. Es ist eine Möglichkeit, wo das Leben herkommt, wenn ich davon ausgehe, dass es keinen Schöpfergott gibt. Aber wenn ich nach der Bibel mir das angucke, dann ist es völlig klar, dass es einen Schöpfer gibt, der das alles gemacht hat. Aber das sind hier Möglichkeiten. Ich rede von klar gesicherten naturwissenschaftlichen Aussagen. Und in diesem Punkt ist die Bibel absolut wahr. Es gibt tatsächlich jemanden, der die Sterne gezählt hat, und das ist Gott. Gott zählt die Zahl der Sterne. Sie alle nennt mit Namen. Dieser große Gott, der das alles erschaffen hat, der hat jeden einzelnen Stern gezählt, und dieser große Gott, der hat sogar jedem Stern einen Namen gegeben. Und das Großartige ist, und das steht auch in diesem Psalm 147, dass dieser große Gott Interesse hat an Ihnen und an mir. Dass dieser große Gott sich um diejenigen kümmert, die zerschlagenen Herzen sind. Also wenn jemand zu Gott kommt und sagt, Gott, hier bin ich, nimm mich doch bitte an. Ich weiß, was ich alles für einen Mist in meinem Leben getan habe. Ich bin jemand, der dringend Vergebung braucht. Oder wenn jemand in größter Not zu Gott ruft, mit einem zerschlagenen, mit einem demütigen Herzen vor Gott, mit einem Herzen, das sich völlig bewusst ist, wer der Mensch ist und wer der unendlich große Gott ist, dann ist Gott jemand, der sich Zeit nimmt. Dieser große Gott, der das alles erschaffen hat, der das alles gemacht hat, der nimmt sich Zeit für Sie und für mich. Wir sind ihm nicht lästig, es gibt auch nicht nur gewisse Sprechstunden, sondern wir können zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens zu diesem Gott kommen. Und dieser Gott freut sich, wenn wir mit unserer Sündenschuld, mit einem zerschlagenen Herzen in seine Gegenwart treten. Wir haben noch mehr Aussagen in der Bibel, die außergewöhnlich sind. Ich habe gerade eine Aussage gebracht, die der damaligen Erkenntnis widersprach. Jetzt bringe ich eine Aussage, worüber die damalige Wissenschaft überhaupt nichts sagen konnte, weil sie nicht in der Lage war, das Ganze zu untersuchen. Und da finden wir im Buch Hiob etwas über zwei Sternbilder. Und Gott schreibt manchmal gar nicht so schlecht über Sternbilder. Sternbilder werden in der Bibel tatsächlich manchmal positiv behandelt. Das heißt nicht, dass Gott Astrologie gut findet, überhaupt nicht. Okkultismus und Wahrsagerei und all solche Dinge, das ist absolut gegen die Gedanken Gottes. Trotzdem spricht Gott gut über Sternbilder an einigen Stellen, denn Gott hat sie uns selbst gegeben. Aber Gott hat sie uns nicht gegeben, damit wir sie anbeten, sondern Gott hat sie gegeben als eine Orientierungshilfe. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Schlauchboot, wollen über den Ozean paddeln, haben kein GPS, keinen Kompass und gar nichts. Und Sie sind vielleicht noch mit dem zweiten Schlauchboot unterwegs, dann können Sie ja nicht sagen, wir rudern Richtung dem dritten Stern von links. Wo ist eine Halbkugel links? Man kann aber sagen, wir wollen gerne rudern Richtung dieses Sternbild 7 Gestirn Plejaden oder Richtung Orion. Und dann weiß jeder, in welche Richtung es geht. Und das ist der Sinn der Sternbilder, dass Gott sie gegeben hat als Orientierungshilfe und zur Berechnung von Zeiten. Damals gab es ja noch keine Uhren. Aber jetzt sagt Gott was ganz Interessantes über zwei Sternbilder, nämlich dass bei dem einen Sternbild die Sterne wohl miteinander verknüpft sind und dass bei dem anderen Sternbild die Sterne nichts voneinander merken. Und das ist eine ganz erstaunliche Aussage und wir wollen einmal gucken, was die Naturwissenschaft dazu sagt. Also auf der einen Seite haben wir die Plejaden, das Siebengestirn. Und da sagt Gott ganz klipp und klar, dass diese Sterne alle miteinander verbunden sind. Das heißt, diese Sterne, die man hier sieht, die müssen sich irgendwie anziehen. Da konnten die Wissenschaftler damals überhaupt noch nichts zu sagen, weil man das mit dem bloßen Auge nicht überprüfen kann, ob das so ist. Heutzutage können wir leicht den Abstand der Sterne zur Erde bestimmen und die sind alle ungefähr 360 Lichtjahre entfernt, also jeder einzelne Stern dieses Sternbildes. Die sind also alle gleich weit von der Erde weg und wir wissen heute, dass diese Sterne sich tatsächlich anziehen aufgrund von Massenanziehungskraft. Und diese Sterne, die bleiben zusammen und dieses Sternbild bewegt sich immer in die gleiche Richtung. Wenn jemand nichts mit 360 Lichtjahren anfangen kann, das ist die Zeit, die das Licht braucht, um von diesen Sternen bis zur Erde zu kommen. In einem Jahr schafft das Licht ungefähr 9,45 Billionen Kilometer. Also das Ganze mal 360, dann haben wir den Abstand dieser Sterne. Das heißt, wenn Sie heute die Plejaden sehen, dann sehen Sie, wo die Plejaden vor 360 Jahren waren. Wenn Sie wissen wollen, wo die Plejaden heute sind, müssen in 360 Jahren zum Himmel gucken. Dann sieht man im Endeffekt das Sternbild von heute. So lange braucht das Licht, bis es hier ist. Was ist das wissenschaftliche Ergebnis? Tatsächlich, es ist ein Sternhaufen, die Sterne hängen zusammen und die bewegen sich alle in die gleiche Richtung. Die ziehen sich an, die Sterne sind miteinander verknüpft. Genauso wie das Hiob vor über 4000 Jahren vorausgesagt hat. Und ich sage noch einmal, kein Wissenschaftler konnte das damals feststellen. Wir wissen das heute seit dem 21. Jahrhundert durch hochmoderne Untersuchungsgeräte. Ich komme zum nächsten Sternbild, der Orion, der ist sicherlich bekannter. Man sieht hier diese sieben Sterne, die ein nicht rechtwinkeliges Viereck bilden. Und hier in der Mitte diese drei Sterne, die auf einer Linie liegen. Das ist das Sternbild Orion. Und da sagt Hiob tatsächlich, diese Sterne merken nichts voneinander. Das heißt, Hiob sagt, jeder Stern bewegt sich in eine andere Richtung. Und das bedeutet, dass dieses Sternbild irgendwann verschwunden sein muss. Nun, wir können das Ganze wieder untersuchen. Und was stellen wir fest? Wir stellen fest, dass Hiob recht hat. Die Sterne hier, dieses Sternbildes, sind unterschiedlich weit von der Erde entfernt. Dieser Stern, der nächste hier ist, der ist ungefähr 300 oder 400 oder 450 Lichtjahre entfernt. Der Stern hier unten, der am weitesten entfernt ist, der ist über 2000 Lichtjahre entfernt. Wir können das mit dem bloßen Auge nicht sehen, weil das Auge die Sterne in die Ebene projiziert und wir denken, die wären alle gleich weit entfernt. Aber die Messungen zeigen, das ist nicht der Fall. Und das ist genau das, was Gott zu Hiob gesagt hat, vor über 4000 Jahren und was Hiob aufschreiben ließ in seinem Buch Hiob. Das heißt, wir haben eine zweite naturwissenschaftliche Aussage, die hundertprozentig wahr ist. Also die erste Aussage war gegen die wissenschaftliche Erkenntnis von damals. Die zweite Aussage konnte man damals nicht untersuchen. Und die Bibel sagt die Wahrheit. Das ist schon eine ganz erstaunliche Geschichte. Ich behaupte mal, wenn die Bibel etwas über Naturwissenschaft sagt, dann ist sie wahr. Wenn jemand ein Gegenbeispiel kennt, kann er es mir natürlich gerne nachher bringen. Und dann werden wir sehen, was die Bibel dazu sagt. Das heißt, die Gruppe bleibt nicht zusammen. Die Sterne bewegen sich alle in unterschiedliche Richtungen. Und irgendwann kann man dieses Sternbild nicht mehr am Himmel erkennen, weil die Sterne sich voneinander wegbewegt haben. Gott hat das aufschreiben lassen vor über 4000 Jahren. Ein so altes Buch hat topaktuelle naturwissenschaftliche Aussagen. Die Aussagen der Bibel über die Himmelskörper sind von der modernen Astronomie bestätigt worden. Ein Nobelpreisträger für Physik, Shavlov, hat einmal gesagt: Ich finde eine Notwendigkeit für Gott im Universum und in meinem eigenen Leben. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir das Neue dass wir die Bibel haben und insbesondere das Neue Testament, obwohl für uns einige Dinge schwer verständlich sind. Was die meisten nicht verstehen, ist eine Laserphysik, wofür er den Nobelpreis bekommen hat. Was er nicht verstand, sind einige Aussagen im Neuen Testament, nämlich dass Gott tatsächlich Liebe ist. Man stellt sich ja manchmal die Frage, wenn irgendwo eine Katastrophe passiert: Gott, wo warst du? Gott, warum hast du das zugelassen? Und er sagt, das sind Fragen in meinem Leben, die sind schwer zu beantworten. Und dass Gott wirklich Liebe ist, verstehen kann ich das nicht. Ich kann das nur glauben, ich kann das nur bewundern, weil Gott uns einen Beweis seiner Liebe gegeben hat. Denn der größte Liebesbeweis, den es gibt, ist, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Und dass Gott seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz hat sterben lassen für seine Feinde. Das ist das, was die Bibel an mehreren Stellen sagt. Und gibt es einen größeren Liebesbeweis als den, als dass man seinen einzigen Sohn, den man lieb hat, auf diese Erde sendet und am Kreuz von Golgatha für Feinde sterben lässt? Das tat im Endeffekt Gott, als sein Sohn am Kreuz war. Als er die Frage der Sünde und Schuld klärte, als Gott für meine Sünden gestorben ist, als Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist, wo ich noch nichts und gar nichts von ihm wissen wollte, wo ich noch ein Feind Gottes gewesen bin und wo die Liebe Gottes so groß war, dass er mir dieses Gnadenangebot gegeben hat, dass ich die Möglichkeit habe, zu ihm zu kommen und ihm meine Sünden zu bekennen und dass Gott mir dann tatsächlich vergibt und mir das ewige Leben schenkt. Gibt es einen größeren Liebesbeweis als den? Und da sagt dieser Nobelpreisträger für Physik: Diese unbeschreibbare Liebe Gottes, die kann ich nicht verstehen. Und das ist etwas, was für ihn schwer verständlich ist. Er glaubt eben nicht nur, dass es einen Schöpfergott gibt, sondern er ist davon überzeugt, dass dieser Gott in seinem Herzen, in seinem Leben eine Lebensgeschichte schreiben möchte. Das heißt, er hat verstanden, dass er an diesen Gott glauben muss und dass er auch zu diesem Gott mit seiner Sündenschuld kommen muss. Und dann sagt er etwas später in diesem Zitat, und das ist schon erstaunlich, aber die Bibel ist eine wichtige Grundlage für Forschung. Das, was ich eben Psalm 111 gelesen habe, dass wir als Christen Forschung betreiben können mit der Bibel, auf der Grundlage der Bibel, auf der Grundlage des Wortes Gottes. Mit den Worten vom Psalm 19 ausgedrückt: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seine Hände Werk. So führt wissenschaftliche Forschung zur Anbetung, denn sie offenbart etwas von den Wundern in Gottes Schöpfung. Das sagt nicht irgendein Mensch, das sagt ein Nobelpreisträger für Physik, einer der ganz großen Physiker überhaupt des 20. und 21. Jahrhunderts. Die Bibel sagt, Luft hat ein Gewicht. Und das ist natürlich erstaunlich. Ja, wir merken ja nichts davon, wenn wir unsere Hände heben oder was weiß ich, hochspringen. Da merken wir nichts davon, dass irgendwie Luft auf uns liegt, die ein wahnsinnig schweres und großes Gewicht hat, die uns im Endeffekt niederdrücken möchte. Aber schon in Hiob steht, als er dem Wind ein Gewicht bestimmte und die Wasser mit dem Maß abwog. Also die Bibel sagt ganz klar, dass Luft ein Gewicht hat, und wieder in diesem uralten Buch. Und wieder hat es Jahrtausende gedauert, bis diese Aussage, diese naturwissenschaftliche Aussage bestätigt worden ist. Ich habe dafür zwei Beispiele hier. Galileo Galilei war der Erste, der darüber nachdachte, dass Luft ein Gewicht hatte. Aber er wusste gar nicht, wie er das so richtig beweisen und belegen konnte. Und dann war es Torricelli ungefähr 30 Jahre später, 1643, der durch ein geniales Experiment bewies, dass Luft ein Gewicht hat. Man muss sich vorstellen, ihr habt da so eine kleine Balkenwaage und da hängt man zwei Ballons dran. Und dann richtet man die Waage so aus, dass sie in der Waage ist. Und dann bläst man einen Ballon auf. Und dann stellt man plötzlich fest, dass da, wo der Ballon aufgeblasen ist, da geht die Waage plötzlich nach unten. Und da kann man zeigen, dass Luft tatsächlich ein Gewicht hat. Also das, was dort in der Bibel steht, etwas, was kein Mensch in der damaligen Zeit wusste, hat die Wissenschaft von heute bewiesen, dass es wahr ist. Und ich bringe Ihnen noch ein herrliches Beispiel. Und das sind die Meeresströmungen. Auch da glaubt man kaum, dass die Bibel sich dazu äußert. Aber ich habe hier mal zwei Verse angeführt. Es gibt noch mehr. So spricht der Herr, der einen Weg im Meer und einen Pfad in mächtigen Wassern gibt, aus dem Propheten Jesaja. Die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Und es gab es tatsächlich einen Wissenschaftler, der die naturwissenschaftlichen Aussagen der Bibel wörtlich genommen hat. Und dieser Mann hat gesagt, wenn das im Wort Gottes steht, dann muss ich diese Meeresströmungen finden. Und so machte er sich auf und suchte sie. Und heute wissen wir, dass es sie tatsächlich gibt. Hier sind mal einige von diesen bekanntesten Meeresströmungen oder Ströme im Wasser oder Ozeanströme abgebildet. Natürlich wissen wir heute die Physik, warum es das gibt, aufgrund verschiedener Salzkonzentration, der Erdrotation, der Erde, verschiedener Winde und so weiter und so fort. Soll uns alles nicht interessieren. Interessant sind die Verse in der Bibel und dass es einen Wissenschaftler gab, der sich deswegen aufgemacht hat. Und über ihn gibt es einen ganz interessanten Artikel, der amerikanische Seeoffizier und Meeresforscher Morey. Im 19. Jahrhundert ging davon aus, dass die Wege im Meer aus Jesaja wörtlich zu nehmen waren und widmete einen Großteil seines Lebens der Entdeckung und Kartierung von Meeresströmungen zur Verbesserung der Sicherheit der Schifffahrt. Seine 1855 veröffentlichten Forschungen waren ein Dienst an der Menschheit und trugen ihm den Titel Vater der Ozeanographie ein. Und auch andere Bibelstellen sprechen von den Pfaden, von diesen Meeresströmungen im Meer. Also ein Wissenschaftler hat einfach naturwissenschaftliche Aussagen in der Bibel wörtlich genommen, hat diese Meeresströmungen gesucht und hat sie gefunden. Ich könnte noch viel mehr solcher Beispiele bringen. Sie zeigen uns alles das Gleiche. Wenn die Bibel etwas über Naturwissenschaft sagt, dann sagt sie die Wahrheit. Obwohl die Bibel kein naturwissenschaftliches Fachbuch ist. Und ich bin froh, dass sie kein naturwissenschaftliches Fachbuch ist. Denn jedes naturwissenschaftliche Fachbuch muss alle 10 Jahre umgeschrieben werden. Das wäre eine Katastrophe, wenn man die Bibel jedes Mal umschreiben müsste, nur weil sie irgendwie ein Naturkundebuch ist. Die Bibel ist kein Naturkundebuch. Aber wenn sie etwas über die Natur enthält, wenn sie etwas über Naturwissenschaft enthält, dann sagt sie die Wahrheit, weil sie das Wort Gottes ist. Wir wollen dieses Thema verlassen und wir kommen zu dem zweiten Thema. Und das ist im Endeffekt geschichtliche Aussagen in der Bibel. Geschichtliche Aussagen, will ich sagen, die archäologisch belegt sind. Natürlich ist es völlig klar, dass die Bibel Orte erwähnt, die bis heute noch nicht ausgegraben worden sind. Und manchmal graben wir Orte aus und wissen gar nicht, welche Orte das sind. In der Regel gab es ja damals noch keine Ortsschilder. Das heißt, wenn man eine Stadt ausgräbt, weiß man in der Regel nicht, in welcher Stadt man gerade ist. Manchmal findet man irgendwelche Hinweise, dann ist das unheimlich hilfreich. Es gibt auch Namen in der Bibel, die archäologisch noch nicht belegt sind. Über solche Namen kann man natürlich jetzt viel spekulieren, das lasse ich alles weg. Ich rede von solchen Städten, von solchen Ereignissen, die man ausgegraben hat, die man archäologisch belegen kann. Und da wollen wir uns einmal gucken, was die Archäologie sagt und was im Endeffekt die Bibel sagt. wo Archäologen graben, das ist hier auf solchen Tells. Ein Tell ist ein Ruinenhügel, ein Schutthügel. Das heißt, unter einer solchen Stadt, unter einem solchen Hügel hier, befindet sich dann in der Regel eine Stadt. Und wenn man eine solche Stadt ausgräbt, da kann man sehr viel über die Geschichte dieser Stadt erfahren. Besucher, die kommen, interessieren sich ja meistens für Tonkrüge, ob man irgendwelche Schalen und was weiß ich alles gefunden hat. Das ist sicherlich nett und interessant, sowas zu finden, aber ist natürlich viel wichtiger zu verstehen, wer hat hier wo gelebt. Das heißt, diese Stadt wird gründlichst untersucht. Das wollen wir uns hier ein klein wenig angucken. Hier sieht man einen Mann, der gräbt gerade ein Tier aus. Und dieses Tier ist ein Hund. Und dieser Hund liegt tatsächlich in der Küche dieser Stadt. Es ist überhaupt keine Schwierigkeit nachzuweisen, ob dort die Küche ist oder nicht. Je nachdem, wenn wir Spuren von Feuer finden, kann man sehr schnell nachweisen, was dort in dieser Stadt geschehen ist oder was in diesem Raum geschehen ist. Hier ist es völlig klar, dass man dort in der Küche ausgräbt. Und dann gräbt man in der Küche aus und dann findet man dort die Reste eines Hundes, die dort sehr sorgfältig beiseite gelegt worden sind. Das zeigt also schon, dass dieser Hund nicht einfach in die Küche rannte und dann erschlagen wurde. Jeder hätte diesen Hund aus der Küche hinaus befördert. Sondern dass dieser Hund dort sehr sorgfältig in einer Ecke beiseite gelegt worden ist, zeigt im Endeffekt, dass Hund die Speise dort gewesen ist. Das heißt, der erste Punkt auf der Speisekarte war Hund. Dann ist es schon mal völlig klar, dass in dieser Stadt zu diesem Zeitpunkt kein Jude gelebt hat. Denn für den Juden ist der Hund ein unreines Tier. Er würde dieses Tier nie essen und nie in der Küche dulden. Dass aber dieses Tier doch gegessen worden ist, das zeigt, dass in dieser Stadt zu diesem Zeitpunkt die Philister dort gelebt haben. Jetzt kann ich in den biblischen Bericht hineingehen und dann stelle ich tatsächlich fest, dass diese Stadt Gat, dass das mal eine Stadt der Philister gewesen ist. Und wenn man jetzt Tonscherben findet, dann kann man das Alter sehr schnell bestimmen. Und das Alter ist völlig klar, es spielt ungefähr zu dieser Zeit vor 1. Samuel 7, als die Städte tatsächlich noch in den Händen der Philister gewesen sind. Das heißt, an so einem einfachen kleinen Punkt können wir zeigen, wer wann und wo diese Stadt besiedelt hat. Also diese Stadt Gat war zu diesem Zeitpunkt eine Stadt der Philister. Weitere Ausgrabungen bringen noch was ganz Interessantes zutage. Hier sieht man nämlich, dass der Berghang um diese Stadt herum hier unterbrochen ist. Eigentlich müsste der Hügel so laufen, aber der Hügel läuft so. Hier war also ein Wall, hier hat man einen Belagerungswall aufgebaut oder ausgeschachtet. Als man diese Stadt belagert hatte, wollte man dafür sorgen, dass niemand fliehen kann. Und wir wissen heute aufgrund von Zeitbestimmungen, dass das der Belagerungswall unter Hazael war, ein König der Syrer. Und können wir in das biblische Wort gehen und wir lesen in 2. Könige 12, damals zog Hazael, der König von Syrien, herauf und kämpfte gegen Gat und nahm es ein. Das heißt, wir haben also auch Spuren für die Eroberung dieser Stadt. Das sind nur ganz wenige Beispiele. Aber die uns einmal zeigen, dass wenn die Bibel etwas über Geschichte sagt, und auch hier muss ich wieder sagen, dass die Bibel kein Geschichtswissenschaftsbuch ist. Das ist nicht das Hauptziel der Bibel, uns Geschichte zu vermitteln. Aber wenn sie etwas über Geschichte sagt, dann sagt dieses Buch tatsächlich die Wahrheit. Und es verwundert mich nicht, denn ich bin davon überzeugt, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und wir finden noch was Gewaltiges in dieser Stadt und das macht das Ganze immer präziser und immer erstaunlicher. Hier sieht man nämlich den Grabungsleiter, der in dieser Zeit dort der Chef in diesem Hügel war. Und da erklärt er gerade, was hier mit dieser Mauer zu sehen ist, die zu einem Großteil schon ausgegraben ist. Denn diese Mauer, die hier in sich zusammengebrochen ist, diese Mauer stand einmal hier. Und diese Mauer ist insgesamt über 30 Meter lang. Diese Mauer war über 3 Meter hoch und über 3 Meter mächtig. Und durch irgendein Ereignis muss diese Mauer von hier bis hier vorne hingeschoben sein. Und dann ist diese Mauer in sich vibrierend zusammengebrochen. Das, was man hier sieht, das sind nicht Reste der Mauer, das sind Stellen, die noch nicht ausgegraben sind. Das heißt, die Mauer kommt noch von weiter dahinten, wurde hier hingeschoben und ist hier in sich vibrierend zusammengefallen. Und es ist völlig klar, dass es nur ein einziges Ereignis in der Weltgeschichte gibt, was so etwas auslösen kann, und das ist ein Erdbeben. Wir sind hier in einer Zeit, wo es noch keine Bulldozer gibt und was weiß ich alles, da gibt es nur Manpower. Und es ist völlig klar, dass niemand eine solche Wand verschieben kann. Dass sie aber doch verschoben ist, sind die Spuren eines gewaltigen Erdbebens. Man hat das Ganze untersucht, man hat das Alter bestimmt, und dann finden wir tatsächlich ein Erdbeben in der Bibel, das so massiv war, dass man danach sogar die Zeitrechnung geplant hat. Nämlich im Propheten Amos, Worte des Amos, der unter den Hirten von Tekoa war, der über Israel geschaut hat in den Tagen Ozias, des Königs von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Sohnes Joas, des Königs von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Der Prophet Micha lebte nach dem Erdbeben und hier schaut hier zurück und gibt hier diese geschichtliche Darstellung. Das heißt, wir haben zur Zeit von Micha ein Erdbeben in Israel, das so massiv gewesen ist, dass es im Endeffekt als Zeitrechnung, zur Skalierung der Zeitrechnung benutzt werden konnte. Und bis vor 10 Jahren hat man nicht eine einzige Spur von diesem Erdbeben gefunden. Und da sagte man schon, das, was da in Amos steht, das kann überhaupt nicht stimmen. Dieses Erdbeben hat es nie gegeben, weil wir keine einzige Spur davon haben. Und da hat man vor ein paar Jahren in Tel Gad diese Mauer freigelegt und sie passt genau in die Zeit aufgrund von Olivenkernen, die kann man radiometrisch bestimmen, in diese Zeit von Amos 1. Das heißt, wir haben mitten in Israel, die Stadt Gad liegt südlich von Jerusalem an der Mittelmeerküste fast, haben wir Spuren von diesem Erdbeben. Und das zeigt uns, wie präzise die Bibel das Wort Gottes ist. Es wird sogar noch im Propheten Sacharja erwähnt bei einer prophetischen Aussage. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen und das Tal der Berge wird bis Asel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid, in den Tagen Ozias, des Königs von Juda. Es muss also ein gewaltiges Erdbeben gewesen sein. Und endlich haben wir eine Spur davon. Aber das ist nicht die einzige. Gott war so gnädig und hat uns noch eine zweite Stelle finden lassen, und zwar ganz im Norden von Israel, dort, wo die Jordanquellen sind, in der alten Stadt Dan, die auch in der Bibel erwähnt wird. Auch dort wurden Ausgrabungen durchgeführt, und da steht eine herrliche Schautafel, die fängt hier an, warum graben wir hier? Das fragen sich wahrscheinlich viele Touristen, die da hingehen, warum graben die gerade dort? Und die Antwort ist ganz einfach, weil man dort hochinteressante Spuren gefunden hat. Ich habe das mal übersetzt, den englischen Text, aber in der Zwischenzeit haben wir etwas ganz Cooles gefunden. Wahrscheinlich ein Farmtiergehege, das die kompletten Skelettüberreste einer Kuh und 2 Esel enthielt. Sie waren mit Lehmziegel bedeckt und wurden getötet, als sie am Leben waren. Die einzig mögliche Erklärung für diesen Umstand ist ein Erdbeben durch ausgegrabene Tongefäße auf das 8. Jahrhundert vor Christus datiert. Könnte dies das große Erdbeben sein, das im Buch Amos erwähnt wird? Die Altersbestimmung der Keramik passt jedenfalls zur biblischen Zeitrechnung. Das heißt, wir haben das Erdbeben hier unten nachgewiesen in Tel Gad. Wir haben das Erdbeben hier oben nachgewiesen. Hier ist ungefähr diese Stadt Dan. Man kann damit zeigen, dass dieses Erdbeben in ganz Israel zu verspüren war. Also eine solche absolut nebensächliche Aussage, die keine entscheidende Bedeutung in der Bibel hat. Da können wir heute zeigen, dass sie stimmt. Also wenn solche Kleinigkeiten stimmen, dann muss man sich mal die Frage stellen, ob nicht auch die großen Aussagen der Bibel stimmen. Und ich bringe noch ein Beispiel. Und diesmal gehen wir zu einem anderen Hügel, und das ist die Stadt Lachis. Auch dort haben wir einen Tell, einen Ruinenhügel. Und es gibt eine ganz interessante Prophezeiung. Nun, ich muss dafür ein klein wenig ausholen. Das Volk Israel war einmal völlig ungehorsam Gott gegenüber. Und Gott hatte ihnen gesagt, wenn sie nicht umkehren und Buße tun, dann werden sie unter dem Gericht Gottes stehen. Dann wird Gott feindliche Völker in das Land schicken, nämlich die Babylonier, und sie werden dann gegen die zwei Stämme, gegen Juda hauptsächlich, kämpfen und die Stadt Jerusalem einnehmen und erobern. Und diese ganzen Warnungen, die Gott gegeben hat, die waren dem Volk egal. Sie haben keine Buße getan. Gott sagt so etwas Ähnliches natürlich auch heute zu uns Menschen. Gott sagt im Endeffekt, dass wir Buße tun müssen. Die Bibel sagt ganz klar auf der einen Seite, dass Gott ein Rettergott ist und dass Gott nicht möchte, dass irgendein Mensch verloren geht. Und deswegen bietet Gott jedem Menschen seine unendliche Gnade an. Aber Gott sagt auch, wenn jemand dieses Gnadenangebot ablehnt, dann wird dieser Gott der Liebe einmal der Richtergott sein. Dann wird er solche Menschen einmal ewig richten, die hier auf dieser Erde nichts von Gott wissen wollen. Und ich habe das gestern schon gesagt, es gibt nur ein Entweder-Oder. Entweder trifft man eine Entscheidung für Gott oder man trifft keine Entscheidung für Gott. Das heißt, wenn jemand gleichgültig ist und denkt, naja, wird alles schon nicht so schlimm sein, wird alles nicht passieren, was in der Bibel steht. Gleichgültigkeit heißt, dass man sich gegen Gott entschieden hat. Und dann steht man unter diesem Gericht Gottes. Das heißt, damit man nicht unter diesem Gericht Gottes steht, muss man ganz bewusst zu Gott umkehren und Buße tun. Das heißt, seinen ganzen Lebensschmutz Gott bekennen. Anerkennen, dass man ein Sünder ist und mit dieser Sündenschuld zu Gott kommen. Gott hat sein Volk mehrmals aufgefordert, das zu tun. Sie haben die Gnade Gottes mit Füßen getreten. Wie viele Menschen gibt es heutzutage, die ebenfalls die Gnade Gottes mit Füßen treten, die das überhaupt nicht interessiert, dass Gott jemanden auffordert und sagt, kehre um. Komm her zu mir, sagt Gott einmal, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben, ich werde euch Frieden mit Gott geben. Wenn man diesen Schritt tut und mit seinen Sünden zum Kreuz kommt. Das Volk hat das nicht getan, die Babylonier kamen. Eine Zuchtrute in der Hand Gottes. Und die haben sämtliche Städte in Israel platt gemacht. Und am Ende gibt es noch drei befestigte Städte. Und das ist ganz interessant. Und Jeremia redet zu Zedekia, dem König von Juda, alle diese Worte in Jerusalem. Während das Heer des Königs von Babel gegen Jerusalem und gegen alle übrig gebliebenen Städte Judas kämpfte, gegen Lachisch und gegen Azekah, denn diese waren als feste Städte unter den Städten Judas übrig geblieben. Das heißt, Jeremia sagt hier ganz klar, es gab zu diesem Zeitpunkt nur noch drei Städte, die befestigt waren und keine einzige andere Stadt mehr. Und die Frage ist, stimmt das oder stimmt das nicht? Lange Zeit konnte man das nicht beantworten, bis man in Lachisch, hier sieht man diesen riesigen Ruinenhügel, Tonscherben fand, die sogenannten Lachischbriefe. Und wenn man diese Briefe übersetzt, da kommt man auf einen ganz interessanten Vers, von in Jerusalem geschrieben, nach Lachisch gesandt, wir in Jerusalem achten auf das Signalzeichen von Lachisch. Die Zeichen von Azekah sehen wir nicht mehr. Was heißt das? Tagsüber konnte man die Nachbarstädte sehen. Und da konnte man sehen, ob die Städte erobert waren oder nicht. Aber nachts konnte man das nicht erkennen. Und deswegen wurden nachts an der höchsten Stelle der Stadtmauer wurde eine Fackel aufgestellt. Und solange diese Fackel brannte, war die Stadt noch nicht erobert. Und jetzt stand man dort in Jerusalem auf der Stadtmauer, auf dem Stadtturm an der höchsten Stelle und konnte all die Nachbarstädte sehen. Und jetzt sah man plötzlich, dass das Signalzeichen, die Fackel von Lachisch immer noch brannte. Aber die Fackel von Azekah sah man plötzlich nicht mehr. Das heißt, in dieser Nacht wurde die Stadt Azekah erobert. Danach gab es nur noch zwei Städte, Jerusalem und Lachisch. Und jetzt gucken wir uns den biblischen Bericht an. Und dann sehen wir sogar, dass nicht nur die Namen stimmen, sondern sogar die Reihenfolge. Die letzte Stadt, die übrig blieb, war Jerusalem. Die vorletzte Stadt war Lachisch, wo man hier die Signalzeichen noch sah. Die drittletzte Stadt, die jetzt hier erobert wurde, war Azekah. Das heißt, hier stimmen nicht nur die Namen, hier stimmt sogar die Reihenfolge. Und das ist etwas, was die geschichtlichen Aussagen der Bibel kennzeichnet, dass sie ausgesprochen präzise sind. Ich habe das gestern schon mit den prophetischen Aussagen gezeigt, wie außergewöhnlich präzise die sind, ohne Widersprüche, sich ergänzend. Und sie zeigen mir, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes sein muss. Und ich komme jetzt zu meinem, ich glaube, letzten Beispiel. Und da geht es um die große Frage Nabonid oder Belsazar, um die Geschichte aus Daniel 5. Wer kennt die Geschichte aus Daniel 5 nicht? Wo dieser Belsazar war, der Gott verspottete. Der nahm die heiligen Gefäße aus dem Tempel von Jerusalem, die einer seiner Vorväter dort mitgenommen hatte bei einem Krieg. Und er füllte die mit Alkohol und betrank sich und verspottete Gott. Gott ist sehr geduldig. Und wir können froh sein, dass Gott sehr geduldig ist. Dass Gott sehr viel Geduld hat mit mir. Dass Gott sehr viel Geduld hat mit Ihnen. Dass Gott dem Menschen immer wieder seine Gnade anbietet. Dass Gott nicht nur einmal zu dem Menschen spricht und wenn der Mensch nicht umkehrt, dass Gott dann den Menschen ins Verderben rennen lässt. Sondern Gott liebt den Menschen so sehr, dass er ihm immer wieder seine Gnade anbietet. Unermüdlich. Manchmal durch Bibelverse, die man auf Plakaten lesen kann. Manchmal vielleicht durch ein Bibelwort, das man irgendwo in der Kirche oder irgendwo hört. Vielleicht in irgendeinem Kalender, in einer Zeitung irgendwo liest. Vielleicht durch eine Bibelausstellung. Vielleicht durch Worte, die man hier heute Abend hört. Gott bietet uns immer wieder unermüdlich seine Gnade an. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Aber irgendwann ist die Geduld Gottes einmal zu Ende. Und hier war die Geduld Gottes zu Ende. Und urplötzlich kam eine Hand und die schrieb was an den Felsen. Und da wurde das Leben von Belsazar sozusagen an diesen Tempel, an diesen Felsen geschrieben. Gewogen, gewogen und für zu leicht empfunden. Das war das göttliche Urteil über dieses Leben von Belsazar. Was sagen die Menschen, die Wissenschaftler, die Bibel ablehnen? Das ist nur eine Geschichte, um Angst zu machen. Denn Belsazar gab es überhaupt nicht. Und sie begründen das mit Keilschrifttafeln, wovon wir einige da hinten liegen haben, und sagen, der Name Belsazar, der kommt auf keiner einzigen Keilschrifttafel vor. Und sie haben sogar in einer gewissen Weise recht. Den Namen Belsazar finden wir nicht auf Keilschrifttafeln. Und wir kennen die assyrischen, babylonischen und persischen Könige alle sehr, sehr gut. Hier sind die letzten angeführt. Nebukadnezar, das war der, der die Tempelgeräte mitgenommen hat. Amel Marduk, Nergal, Sara Usur, Laabasi Marduk und dann Nabonid. In der Zeit, wo Daniel 5 spielt, die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, da war Nabonid der König. Aber in der Bibel steht Belsazar. Also haben wir einen geschichtlichen Fehler. Da steht der falsche Name. Wenn da ein geschichtlicher Fehler ist, hat die Bibel doch einen Fehler. Dann ist die Bibel gar nicht richtig. Und dann ist die Geschichte nur da, um den Menschen Angst zu machen. Das ist das, was immer wieder erzählt wird. Nun, heutzutage kann man dieses Argument nicht mehr bringen. Auch wenn man es immer noch bei Wikipedia und woanders liest, aber es entspricht nicht der Tatsache, denn man fand im Endeffekt einen Keilschriftzylinder, einen Nabonidzylinder. Diesen Zylinder hat Nabonid selbst schreiben lassen. Und dort schreibt er, was mich Nabonid, König von Babel, betrifft, bewahre mich, Nabonid, König von Babel, vor Sünde gegen deine große Gottheit. Er spricht dort zu irgendeinem Gott.
und verleihe mir ein langes Leben, schenke Belsazar. Da haben wir eine Inschrift, wo der Name Belsazar steht, auch wenn es Belsaru-Usur ist, das ist das Gleiche. Meinem ältesten leiblichen Sohn, Ehrfurcht vor deiner großen Gottheit in sein Herz. Belsazar gab es also tatsächlich. Belsazar war Vizekönig. Das heißt, als Daniel 5 spielt und Belsazar auf dem Thron saß, war Nabonid nicht im Land. Und wir wissen heute, und das kann man in guten Quellen nachlesen, dass Nabonid zu jener Zeit außerhalb des Landes war, um Feldzüge zu unternehmen. Ich habe gestern gezeigt, dass Nebukadnezar zum Beispiel die Stadt Tyros 13 Jahre lang belagerte. Der war 13 Jahre nicht da. Da braucht man einen Ersatzmann. Und so war Nabonid 7 Jahre außer Landes, um eine Schlacht zu führen. Der braucht einen Ersatzmann. Und das war Belsazar, der saß auf seinem Thron als sein Sohn. Und damit ist diese Geschichte hier keine Erfindung und nicht einfach eine wahllose Angstmacherei. Es ist eine Warnung an uns Menschen, mit der Gnade Gottes nicht zu spielen. Was sagt Gott dem Belsazar? Er sagt, ey Belsazar, pass auf. Ich habe dein Leben auf meine göttliche Waagschale gelegt. Und du hast ein riesiges Problem, diese Balkenwaage mit den beiden Waagschalen, die ist nicht in der Waage. Du hast ein riesiges Problem. Du stehst unter meinem Gericht, weil du keine Buße tust. Ich bin ein gnädiger Gott. Ich gebe dir einige Stunden bis diese Nacht. Und dann kannst du entscheiden, ob du Buße tust oder nicht. Belsazar hatte Angst, als er das sah. Aber Belsazar lehnte Gott ab und er starb noch in selbiger Nacht, unversöhnt mit Gott. Und so legt Gott mein Leben, ihr Leben, auf diese göttliche Waagschale. Und wenn die Waage nicht in der Waage ist, dann stehen wir unter dem Gericht Gottes. Und wir müssen sehen, dass wir diese Waage in die Waage bekommen. Das geht nur, solange wir leben. Und das geht nicht durch gute Werke. Das geht auch nicht durch irgendwelche Geldspenden oder durch soziale Dinge, die mögen noch so gut und hochstehend sein. Wenn man so zu Gott kommen würde, wäre Gott grottenungerecht. Wenn jemand, der Geld hätte, der könnte sich seinen Platz bei Gott erkaufen. Und wenn jemand gesund ist, der gut arbeiten kann, der könnte so viel schuften, dass er einen Platz im Himmel bekommt. Alle anderen hätten keine Chance. Nee, sagt Gott, so geht es nicht. Ich habe einen Weg gefunden, der ist für jeden gangbar. Man muss sich einfach vor Gott klein machen. Muss anerkennen, wer Gott ist und wer man selbst ist. Muss anerkennen, dass man Dinge getan hat, die die Bibel Sünde nennt, die gegen Gottes Gedanken sind. Die einen von Gott trennen. Und man muss diese Dinge Gott bekennen. Und man muss glauben, dass Jesus, der Sohn Gottes, für einen persönlich am Kreuz gestorben ist. Und die Strafe auf sich genommen hat, die man selbst verdient hat. Und wenn man so zu Gott kommt und dass Gott so im Gebet sagt, dann ist die Waagschale schlagartig in der Waage. Und dann steht das Urteil Gottes fest, ewig errettet. So einfach ist der Weg zu Gott. Belsazar hatte daran kein Interesse. Er hat die Gnadenfrist verstreichen lassen. Und dann war es für ewig zu spät. Belsazar verstand zuerst die Handschrift nicht. Und er ließ seine Hobbywahrsager, Astrologen, was er da alles am Hof hatte, kommen. Und keiner konnte ihm diese Handschrift erklären. Und dann ließ er Daniel kommen, ein Mann, in dem der Geist Gottes war. Und der konnte ihm die Handschrift erklären. Und jetzt kommt was Gewaltiges. Jetzt wird dieser Daniel belohnt für das, was er tun konnte. Und wenn wir uns jetzt die Belohnung angucken, dann sehen wir, was die Bibel für ein außergewöhnlich präzises Buch ist. Wir sehen nämlich, dass da kein Widerspruch ist, sondern dass wir auch ohne diesen Zylinder hätten wissen können, dass Belsazar nur der Zweite ist. Was bekommt dieser Daniel, dem das alles erklärt? Der bekommt im Endeffekt, der wurde mit Purpur bekleidet. Der teuerste Farbstoff der Weltgeschichte, interessiert uns jetzt nicht. Der bekam eine goldene Kette, ein riesiges Vermögen um seinen Hals, interessiert uns auch nicht. Aber der wurde dritter Herrscher im Königreich. Jeder, der diese Stelle kennt, schon mal gefragt, warum der Dritte und nicht der Zweite? Als der Pharao in Ägypten die Träume nicht deuten konnte und Josef das machte, bekam er eine wunderbare Belohnung. Er wurde der zweite Herrscher im Reich unter dem Pharao. Belsazar sagt zu Daniel nur, du bist der Dritte.
Die Antwort ist völlig klar. Belsazar war ja selbst auch nur der Zweite. Denn der Erste war Nabonid, sein Vater, der gerade nicht im Land war. Und so war der beste Platz, den Belsazar vergeben konnte, war der dritte Platz. Ich meine, in der Bibel gibt es keine Falschaussagen. In der Bibel gibt es keine Widersprüche. Die Bibel ist ein unheimlich präzises Buch und wir hätten diesen Zylinder überhaupt nicht gebraucht, um diese Geschichte zu verstehen. Das ist meine Bibel, ein so ausgezeichnetes Buch. Da sind keine Mythen drin, da sind nicht erfundene Geschichten drin. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und auch was die Voraussagen betrifft, das habe ich gestern gezeigt, bis heute gibt es hunderte erfüllte Voraussagen im Alten Testament, die genauso stattgefunden haben, wie sie damals aufgeschrieben wurden. Sie bestätigen eindrucksvoll die Genauigkeit und Einzigartigkeit des Wortes Gottes. Gott sagt einmal, ich habe das Frühere lange zuvor verkündet. Lange zuvor. Und aus meinem Mund ist es hervorgegangen. Und ich habe es hören lassen. Und plötzlich tat ich es. Und es traf ein. Wer hat dies von alters her hören lassen? Lange zuvor ist verkündigt. Nicht ich, der Herr. Und es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Der einzige Gott, der rettet, ist der Gott der Bibel. Das kann man mich fragen, woher weiß ich das? Das noch ganz zum Schluss. Das weiß ich daher, weil die Bibel keine Religion ist. Menschen haben da schon mal Religion rausgemacht. Aber Religion bedeutet immer, dass ein Mensch etwas tun muss, um zu Gott zu kommen. Und wenn das abhängig ist von meinem Tun, dann weiß ich nie, ob ich genug getan habe. Das ist so ähnlich, als wenn Sie eine Bergspitze erklimmen wollen, die unendlich weit entfernt ist. Sie können klettern, 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 klettern und Sie wissen nie, ob Sie jemals das Ziel erreichen werden. Das ist Religion, da ist es von dem Tun der Menschen abhängig. Und deswegen kann man sich seinen Platz nicht mit Geld erkaufen. Da wüsste keiner, ob er genug bezahlt hat. Und deswegen kann ich meinen Platz bei Gott nicht erarbeiten. Da wüsste niemand, ob er genug gearbeitet hat. Ich muss keine Fastenzeiten einhalten, um zu Gott zu kommen. Ich muss nicht viele andere Dinge tun, um zu Gott zu kommen. Sondern die Bibel ist keine Religion, die Bibel ist die frohe Botschaft. Das heißt, die Bibel sagt, dass Gott alles getan hat. Gott sandte seinen Sohn. Sein Sohn kam auf diese Erde und sein Sohn starb am Kreuz von Golgatha. Und ich muss jetzt keine Bergspitze erklimmen. Ich muss genau das Gegenteil machen. Ich muss mich vor Gott niederwerfen. Ich muss mich vor Gott demütigen, vor Gott beugen. Ich brauche eigentlich nichts zu tun, außer zu bekennen und zu glauben. Und dann hat man diesen Retter Gott kennengelernt. Es ist kein Gott außer mir. Ein Gerechter. Gott ist absolut gerecht und deswegen muss er Menschen richten, die ihn ablehnen. Es ist die Gerechtigkeit Gottes und Gott ist ein rettender Gott. Keiner außer ihm. Und damit möchte ich schließen. Noch einmal mit dem größten Liebesbeweis, den es auf dieser Erde gibt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, den er hatte, auf diese Erde sandte und dass sein Sohn am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Etwas, was sogar schon Hiob im Alten Testament wusste. Denn Hiob konnte einmal sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich war dieser Jesus, der am Kreuz gestorben ist und den man in das Grab legte. Der ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und der sitzt jetzt dort zur Rechten Gottes auf seinem Thron. Und der bittet jetzt jeden Menschen, komm zu mir nach Haus, damit du nicht einmal ewig verloren gehst. Glauben Sie wirklich, dass alle naturwissenschaftlichen Aussagen in der Bibel stimmen?
dass die geschichtlichen Aussagen in der Bibel stimmen und diese herrliche, diese einfache Botschaft soll falsch sein? Es gibt Menschen, die denken das. Aber es spricht alles dafür, dass sie genauso wahr ist wie alles andere in der Bibel auch. Und darum nochmal die Aufforderung, kommen Sie zu Gott, ehe es zu spät ist.